Seite Herrn Kleinmanns das Wort.
Vielen Dank. Ja, bei der letzten Sitzung haben Sie ja zu den vorläufigen Agenda-Entscheidungen vom Interpretations Committee noch keine Entscheidungen darüber getroffen, ob Sie Stellungnahmen einreichen wollen, weil zu der Zeit, wo Sie es besprochen haben, das IFRIC-Update noch nicht vorlag. Das liegt jetzt vor und es gab 3 vorläufige Agenda-Entscheidungen vom Interpretations Committee und die Frage ist, heute rauszufinden, ob Sie zu einzelnen Themen Stellungnahmen einreichen wollen. Das erste Thema war zu IS 32, da wurden dem Interpretations Committee 3 Finanzinstrumente vorgestellt und die Frage war, wie sind die jeweils zu klassifizieren? Das waren solche mit einer unbegrenzten Laufzeit und die Möglichkeit für den Emittenten bestand darin, diese Instrumente bei Rückgabe durch den Halter entweder durch bare Leistungen oder durch die Ausgabe einer festen Anzahl von Aktien zu bedienen. Und da war das Interpretations Committee zu dem Ergebnis gekommen, dass für die 3 Fallgestaltungen, die alle als wirtschaftlich die gleiche Substanz enthaltend eingestuft wurden, alle als Eigenkapital einzustufen sind. Und das war eigentlich eine ziemlich klare Einschätzung vom Interpretations Committee. Und man hat dann nicht die Notwendigkeit gesehen, eine Interpretation zu erarbeiten. Die Frage an Sie, möchten Sie zu diesem Thema eine Stellungnahme abgeben, einreichen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich gleich auf das zweite Thema überleiten. Da ging es um IFRS 5. Da war die Frage, wenn eine Veräußerungsgruppe, beziehungsweise in dem Fall ein Tochterunternehmen, abgehen soll, stellt sich die Frage, ob das als zur Veräußerung gehalten einzustufen ist, in dem besonderen Fall, wenn dieser Abgang durch einen Börsengang erreicht werden soll, durch ein IPO. Dafür müssen nach IFRS 5 bekanntlich 2 Voraussetzungen erfüllt sein. Diese Veräußerungsgruppe muss sofort veräußerbar sein und es muss höchstwahrscheinlich sein, dass eine solche Veräußerung stattfindet. Und die Frage in diesem Zusammenhang war, liegt diese höchstwahrscheinliche Veräußerung vor, wenn für diesen Börsengang, für dieses IPO, die Genehmigung von der entsprechenden Behörde noch nicht vorliegt, beziehungsweise der Wertpapierprospekt noch nicht gebilligt ist. Da hat dann das Interpretations Committee die entsprechend einschlägige Vorschrift, Paragraph 8, mehr oder weniger auseinandergenommen, im Einzelnen analysiert und ist dann letztendlich zu dem Ergebnis gekommen, dass ausreichend detaillierte Guidance in dem Standard enthalten ist und auch aus diesem Grunde hier eine Interpretation nicht notwendig ist. Die Frage wieder an Sie, gibt es da gegebenenfalls andere Auffassungen? Besteht die Notwendigkeit für eine Stellungnahme? Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann komme ich schon zu dem dritten und letzten Thema. Das bezieht sich auf IFRS 10 und da geht es ganz konkret um Schutzrechte. Die Frage, die da aufgeworfen wurde, ist, wenn solche Schutzrechte wirksam werden, aufleben, beispielsweise weil ein Breach of Contract vorliegt, sind dann solche Schutzrechte im Rahmen einer Neubeurteilung bezüglich der Frage, ob eine Beherrschung, eine Verfügungsmacht über das gegebenenfalls zu konsolidierende Unternehmen vorliegt, oder sind solche Schutzrechte im Rahmen einer Neubeurteilung nicht zu berücksichtigen? Das Interpretations Committee ist zu dem Ergebnis gekommen, wenn Schutzrechte, die also bei der Erstbeurteilung in Bezug auf die auf Control nicht mit berücksichtigt wurden, wenn später ein Umstand vorliegt, der diese Rechte aufleben lässt, dann sind die im Rahmen eines Reassessments mit zu beurteilen und das kann dann auch dazu führen, dass man zu der Frage, liegt Control vor, ja oder nein, zu einer anderen Einschätzung kommt. Das Interpretations Committee hat zu dem Thema auch geschlussfolgert, dass, ich sage das mal mit meinen Worten, der Standard insoweit ausreichend klar ist und es insofern keiner Interpretation bedarf und man schlägt also ein NIFRIC vor. Auch dazu die Frage an Sie, gibt es da die Notwendigkeit, eine Stellungnahme einzureichen.
Da hätte ich eine Frage an Guido im Wesentlichen. Ihr habt ja immer ein bestimmtes Fact-Pattern, was ihr gerade irgendwie analysiert. Ich sage mal, mit der Beschlussfolgerung, die jetzt hier gegeben ist, habe ich kein Problem. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist das wirklich die eigentliche Frage, die beantwortet werden müsste? Oder haben wir nicht eigentlich ein anderes Thema, nämlich die Frage, A, festzustellen, was denn eigentlich Schutzrechte überhaupt sind im Vergleich zu Mitwirkungsrechten? Und B, einzuschätzen, ob die Schutzrechte, die ja zweifelsohne von Anfang an bestanden haben, unter Umständen eigentlich hätten berücksichtigt werden müssen bei der Frage, ob ich Control habe oder nicht. Und das ist ein Punkt, den wir in der Praxis halt relativ häufig sehen, insbesondere dann, wenn es um große Deals geht, wo ein paar maßgebliche Player dabei sind, lassen sich immer Schutzrechte einräumen. Und die Frage, um zu beurteilen, wie substanziiert sind die eigentlich, ist die eigentliche Schwierigkeit. In dem Moment, wo es ein Breach of Contract gibt und sich die Mehrheitsverhältnisse in irgendeiner Form ändern, dann ist eigentlich relativ klar, dass man da ein Reassessment vornehmen muss, meines Erachtens. Der klassische Fall, der vielleicht in Deutschland immer mal wieder zitiert wird, ist der, dass ich ein Unternehmen habe, das in finanzielle Schwierigkeiten kommt. Eine Bank gibt ein Darlehen und lässt sich also für den Fall, dass das Darlehen nicht bedient werden kann, hier Kontrollrechte einräumen. Das ist typischerweise eine Art von Schutzrecht für den Extremfall, aber wenn das Ding dann tatsächlich über die Wupper geht, dann wird man auf einmal sagen, jetzt muss man darüber nachdenken, ob du das Ding nicht konsolidieren musst. Ja, da sträuben sich bei vielen Banken die Nackenhaare, wenn die das hören. Aber das ist genau das, was hier, denke ich, gemeint ist. Die spannende Frage ist aber die, in dem Moment, wo die Bank den Kredit gewährt, kann es sein, dass das zu dem Zeitpunkt eigentlich schon kein reines Schutzrecht mehr ist? Und das ist die eigentlich schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob ihr das auch diskutiert habt.
Also, ich sage ja nichts Neues. Ich habe das in der IFRIC-Sitzung auch gesagt, dass ich nicht der Meinung bin, dass der Standard da so eindeutig ist. Ich finde, was das Resultat angeht, gibt es auch Argumente dagegen. Aber da war eben halt am Ende der Punkt, man wollte eigentlich zu dieser Entscheidung kommen. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, man hat dann gesagt, der Standard ist ja klar, man kommt dahin. Ich habe am Anfang auch genau dieselbe Frage gestellt. Ich habe gesagt, wobei dann am Ende sich die Frage stellt, komme ich nicht trotzdem zum selben Ergebnis? War das von Anfang an nicht schon ein Recht, das mir da eingeräumt wird? Bleiben wir mal dem Beispiel, dass eine Bank eben halt dann tatsächlich hier Eingriff nehmen kann, darüber entscheiden kann, wird die Immobilie verkauft oder nicht. Das ist eigentlich von Anfang an kein Schutzrecht im Sinne von, hier werden irgendwo, ich bekomme ein Recht in bei dem ich jemand anderen daran hindern kann, gewisse schwerwiegende Entscheidungen zu treffen. Das sind ja die normalen Protective Rights, sondern es ist eigentlich an sich ein, wenn ich es dann habe, ein aktives, durchaus aktives Recht und nach dem Vertragsbruch oder nach Nichtzahlung ist es dann ja auch so. Deswegen habe ich auch die Frage gestellt, das kann ich aus dem Standard eigentlich auch ableiten. Es war von Anfang an eigentlich kein Schutzrecht, aber es war halt nicht currently exercisable und dafür gibt der Standard ja auch eine. Also ich bin persönlich der Meinung, ohne jetzt da im Einzelnen das auseinander zu dividieren, dass es zwei oder drei Stellen im Standard gibt, die ich auch hierauf anwenden könnte. Nur um eins zu nennen, das ist dieser Fall, ich habe zwei Parteien, die einen zeitlichen Ablaufkontrolle haben. Das ist dieses Beispiel Forschung und Entwicklung, danach Vermarktung, wo der Standard dann auch nicht allzu viel an Guidance gibt. Der sagt, da muss man dann mal entscheiden, wer dann wann Kontrolle hat. Von daher glaube ich, dass das Thema, was hier aufgegriffen wurde, an relativ vielen Stellen im Standard aufzeigt, dass der Standard unklar ist. Ich glaube halt nur, man kann das natürlich, darüber kann man ja dann entscheiden, wir können das anmerken. Ich glaube nur, dass wir am Ende damit nicht viel erreichen werden, weil man dann, glaube ich, den IFRIS 10 an vielen Stellen aufbohren muss. Und das ist ein relativ großes Thema. Da wird das IFRIC nicht rangehen, weil es too broad. Und das ISB ist recht nicht, weil die werden sagen, du sollst da erstmal mit IFRIS 10 warten und dann können wir irgendein Post-Implementation Review und dann können wir ja sehen, ob da was dran ist. Also von daher, ja, ich sehe das Problem. Ich glaube nur, dass am Ende das Resultat nicht das sein wird, was wir gerne hätten, dass sich irgendjemand der Sache annehmen wird.
Das heißt, gesamtheitlich ist der Beschluss auch dazu, keine Stellungnahme einzureichen. Dann wäre ich mit diesem Tagesordnungspunkt schon ans Ende gekommen. Danke.